Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Dass sie konstante Kontrolle wollen, Macht ausüben über einen. Isolation war das Ziel. Und es hat eigentlich extrem viele Schuldzuweisungen gegeben, sodass man sich selber eigentlich konstant hinterfragt hat und nicht genau gewusst hat, an was das man dran ist. Und sie haben auf alles eine Antwort und sie haben eigentlich nie Schuld an irgendetwas.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Barbara, die im echten Leben anders heisst und auch anders tönt, hat zwei Kinder und war geheiratet mit einem Mann, der narzisstisch veranlagt ist. Eine psychische Störung, die für die Umwelt auch schwierig werden kann und Beziehungen zerstören. Sie manipulieren, zeigen kein Mitgefühl und sind unfähig zur Selbstkritik. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das oft diskutiert, aber nicht immer richtig verstanden wird: Narzissmus. Was genau steckt hinter dem Begriff und wo ist die Grenze zwischen gesundem Selbstbewusstsein und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Über das rede ich mit dem Narzissmus-Experten Marc Walter. Er ist Chefarzt der psychiatrischen Dienste Aargau. Herr Walter, herzlich willkommen im Durchblick. Der Begriff Narzissmus wird sehr schnell gebraucht. Wenn ist aber jemand medizinisch gesehen tatsächlich ein Narzisst oder eine Narzisstin?
Ja, überhaupt der Begriff ist tatsächlich in der letzten Zeit sehr breit gebraucht worden, sodass es auch für uns schwierig ist als Psychiater, das klar abzugrenzen. Aus medizinischer oder psychiatrischer Sicht ist es so, dass wir eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die auch so klassifiziert werden kann, diagnostiziert werden kann, über Krankenkasse abgerechnet werden kann und die ein klares, umschriebenes Krankheitsbild darstellt. Und die kann auch anhand eines strukturierten Interviews von Fachpersonen diagnostiziert werden. Und der Narzisst, und da ist auch weitgehender Konsens unter den Expertinnen und Experten mittlerweile, ist der Grenzbereich, der erst im Gesunden beginnt und leichte Auffälligkeiten dann zeigt und der letztlich mündet in die Persönlichkeitsstörung, die tatsächlich dieses umschriebene Krankheitsbild ist.
Mhm. Haben wir dann alle vielleicht auch ein bisschen narzisstische Züge, wenn wir unseren eigenen Kopf durchsetzen? Das kennen wir ja alle gut, ja, von uns selber.
Wahrscheinlich reicht der eigene Kopf durchzusetzen noch nicht ganz. Nicht? Aber tatsächlich haben wir mehr oder weniger narzisstische Züge, würden wir sagen, Persönlichkeitszüge. Also das wären zum Beispiel besonders ehrgeizig oder selbstbewusst oder, so wie Sie auch sagen, durchsetzungsfähig. Man muss dann aber auch sagen, das wäre alles natürlich ein gesunder Bereich und natürlich ist auch ein gesundes Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein ja auch eine sehr anzustreben. Also es ist erstmal ja auch was Gutes, mit sich im Reinen zu sein und sich zu mögen, so wie man ist. Und problematisch wird es dann tatsächlich, wenn Schwierigkeiten hinzukommen, die die Beziehung zu den anderen betrifft, nämlich dass in gewisser Weise weniger Mitgefühl da ist oder dass die Ausrichtung ausschließlich auf sich selbst ist, auf die eigenen Interesse ist und dass der Wert oder die Bedeutung des Gegenübers und des anderen immer mehr in den Hintergrund rückt. Und insofern würden wir sagen, dass leichte Beziehungsprobleme oder leichte egozentrische Verhaltensweisen, wo der andere gar keine Rolle mehr spielt, dass das schon erste Hinweise dafür sein können, dass so narzisstische Schwierigkeiten vorliegen würden. Und das kann immer weiter dann ausgeprägt sein und schwerer vorhanden sein, das auch dazu führt, dass Leute dann Narzissten oder schwere Narzissten andere Leute ausbeuten, missbrauchen, für ihre eigenen Zwecke nutzen. Und da können Sie eigentlich gut sehen, dass das wie so ein Kontinuum ist, wo es dann letztlich tatsächlich die narzisstische Pathologie immer stärker auftritt, bis dann letztlich die Persönlichkeitsstörungskriterien erfüllt sind.
Wir hatten die Gelegenheit, mit einer betroffenen Person zu reden, die verheiratet war mit einem Mann, der narzisstisch veranlagt ist. Und sie hat das sehr ähnlich geschildert.
In meinem Fall hat sich so geäußert, dass sie die permanenten Schuldzuweisungen vorgenommen hat. Konversationen waren extrem schwierig zu führen. Sage ich, den eigenen Standpunkt hätte die Person nie verloren können. Und es ist wirklich, für mich ist es A und O ganz, ganz klar, dass diese Personen keine Empathie haben, wirklich keine Empathie. Also das ist, kann ich nachweislich so sagen. Und wenn, dann nur ist es eine gespielte Empathie. Das führt meistens eigentlich dazu, dass sie irgendetwas anderes erwarten oder irgendein Ziel haben vor Augen und darum einfach die Empathie missbrauchen, eigentlich, für dass sie irgendeine Macht können erlangen oder irgendwie so etwas.
Ist das typisch oder wie genau äußert sich Narzissmus klinisch?
Es ist eigentlich eine recht typische und klare Beschreibung von einem Gegenüber, was sehr auf sich fokussiert ist, was wenig Mitgefühl insgesamt für andere aufbringen kann oder für den Partner. Wir haben es im Grunde mit drei großen Mustern zu tun, die sehr tiefgreifend sind in der Persönlichkeit. Das eine ist so ein Muster von der eigenen Großartigkeit, also dieses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, besonders und einzigartig zu sein, da hören Sie schon, das ist natürlich sehr stark ausgeprägt. Es geht nicht darum, sich zu mögen oder anzunehmen, sondern tatsächlich überzeugt zu sein, dass man besonders ist, einzigartig und deswegen auch mehr erwartet an Wertschätzung von anderen oder Bedeutung, die andere einem verleihen, weil man eben so großartig ist. Und das muss immer wieder unterstützt werden von einem Bedürfnis, also ein Bedürfnis für Bewunderung. Die Menschen müssen immer wieder unterstützt werden, indem sie quasi Bewunderung von außen bekommen, um diese Grandiosität aufrechtzuerhalten. Und das Dritte, das haben Sie jetzt auch angesprochen, das ist eben tatsächlich dieser Mangel an Empathie. Und da tatsächlich im ausgeprägten Fall ist es so, dass die Personen, die narzisstische Probleme und dann auch eine Persönlichkeitsstörung haben, überhaupt andere Personen ausnutzen, ausbeuten. Die Beziehung ist nur dazu gedacht, tatsächlich das eigene Selbstwert zu vervollständigen oder zu stabilisieren. Und Personen werden eigentlich nur zum Selbstzweck genutzt.
Bei der Barbara, eben unserer Betroffenen, ihrem Ex-Mann ist Narzissmus nicht klinisch diagnostiziert worden, weil er gar nie würde sehen, dass er ein Problem hat oder irgendwie sich müsste in Therapie begeben. Wissen die Narzissten selber nicht, dass sie narzisstisch sind?
Das ist tatsächlich so, dass die meisten das nicht wissen. Und ich hoffe, dass wir durch den Podcast oder durch alle Aufklärungen, die wir machen, immer mehr dazu beitragen, dass auch das Phänomen breiter bekannt ist und auch qualitativ entsprechend diskutiert wird und dass das klarer wird, was eigentlich das bedeutet und nicht einfach nur ein Schimpfwort wird. Mhm. Ja. Und in dem Maße unterstützen wir das natürlich, dass es sowohl die Diagnose klar ist, aber auch Personen vielleicht über Selbstreflexion doch mitbekommen, dass sie vielleicht Anteile haben. Wenn wir das nicht einfach nur als abwertenden Begriff bezeichnen, sondern tatsächlich auch genau charakterisieren, was dahinter steht, weil dahinter steht häufig auch eine große Not. Oder auch eine Schwäche, die dauernd versteckt werden muss. Also diese, wenn jemand ja selbstbewusst ist, muss er ja nicht dauernd so auftreten, sondern es wird ja auch reichen, in gewisser Weise dann so zu sein und Beziehungen zu führen, die intakt sind. Aber durch diese Schwierigkeit mit den Beziehungen und mit dem eigenen Selbstwert müssen sie dauernd das wieder schützen.
Aber hat es in dem Fall viel damit zu tun, dass Narzisstinnen oder Narzissten im Grunde genommen ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, einen schlechten Selbstwert haben und dann das drum die Bewunderung brauchen und die Bestätigung brauchen?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also wir gehen davon aus, dass das so eine Entwicklungsproblematik ist, wo so Kompensationsmechanismen auch erlernt werden, indem man tatsächlich dieses verhindert, dass das durchscheint und dass die Selbstsicherheit wie so auch vorgespielt ist und um die Ziele zu erreichen, aber auch um tatsächlich stabil durchs Leben zu kommen. Ja.
Was weiß man dann über Narzissmus? Kommt man so auf die Welt oder wird man so?
Ja, wir gehen davon aus, dass man mehrheitlich so wird.
Ja.
Also dass es so, wie ich auch gerade gesagt habe, ein Entwicklungsproblem ist. Es gibt natürlich genetische Anteile. Man weiß auch, dass bestimmte Persönlichkeitsstile eine gewisse erbliche Voraussetzung haben, vermutlich. Das kennen Sie auch, wenn die Babys, die haben ja auch alle ein anderes Temperament, wo Sie dann auch sehen, das wird wahrscheinlich schon wie auch viel mit Genetik zu tun haben. Aber letztlich ist der große Teil tatsächlich eine Entwicklungsfrage, dass Personen, die narzisstische Probleme haben, eine gewisse traumatische Entwicklung, vor allen Dingen in der Kindheit durchmachen.
Jetzt ist ja bei jemandem, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, der liebt vor allem sich selber, hat man das Gefühl. Könnten diese Personen auch andere Personen lieben? Oder wie verhalten sich Narzisstinnen und Narzissten in einer Beziehung typischerweise so?
Mhm. So wie ich eingangs gesagt habe, ist die narzisstische Pathologie so ein Kontinuum. Das heißt, wir haben leichte Auffälligkeiten und leichte narzisstische Probleme und dann mittelschwere und schwere. Und genauso wie dieses Größenselbst, so wie wir das nennen, oder diese Idee der eigenen Großartigkeit immer stärker werden kann oder schwerer sein kann, wird auch die Beziehungsfähigkeit immer schwerer eingeschränkt, je deutlicher die narzisstischen Probleme vorhanden sind. Und genauso würden wir auch die Prognose dann stellen für die Beziehung. Also liegen leichte narzisstische Probleme vor. Natürlich ist eine Beziehung möglich, weil die Beziehungsfähigkeit noch nicht so eingeschränkt ist und das Mitgefühl und das Interesse für andere und das Eingehen auf andere tatsächlich auch noch vorhanden ist. Und insofern würde da natürlich auch eine Therapie sinnvoll sein, vielleicht auch eine Paartherapie, wo wir davon ausgehen, dass das natürlich in einer Beziehung möglich ist. Mhm. Allerdings muss man schon sagen, je schwerer die Problematik ist und je deutlicher die Persönlichkeitsstörung vorliegt, umso schwieriger wird es, Beziehung zu führen. Und vermutlich müsste man dann auch dort klar Stellung beziehen und sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das eine glückliche oder gut gehende Beziehung ist mit einem schweren Narzissten, ist eher gering.
Aber kann man lernen, mit einem Narzisst zu leben, oder ist es gesünder, sich in dem Fall von einem Narzisst zu trennen?
Das ist natürlich im Einzelfall ganz unterschiedlich. Und es ist tatsächlich so, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn schwere narzisstische Pathologie vorliegt oder diese Manipulation und die Empathieschwierigkeiten ganz stark ausgeprägt sind und Sie sich vorstellen, dass tatsächlich die Person nur sich selbst im Kopf hat und alles muss sich um sie drehen und die andere Person ist gar nicht eine andere Person, sondern ist Teil des eigenen Universums, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, will ich das für mich? Will ich quasi Anhängsel sein und nur für jemand anderen da sein, um den es immer geht, oder möchte ich mich selber auch entwickeln? Und die Frage muss natürlich jeder oder jede für sich dann auch selbst beantworten. Mhm.
Wir haben die Betroffene dann auch gefragt, was das mit ihr gemacht hat. Und sie sagt,
er hat permanent probiert, einen eigentlich zu isolieren. Er hat das Umfeld schlecht geredet gehabt. Man hat schlussendlich nicht gewusst, welche Version jetzt eigentlich stimmt, seine oder die vom Umfeld. Man hat eigentlich einen Realitätsverlust irgendwann und fühlt sich eigentlich in einem luftleeren Raum. Und da sind dann halt psychische Erkrankungen relativ nah dran und führen eigentlich auch dazu, dass bei den Betroffenen oder Angehörigen von Narzissten das nachher häufig dazu führt, dass es ihnen schlecht geht, obwohl eigentlich die Hauptursache bei einer anderen Person liegt. Und dass man das herausfindet, ist die Schwierigkeit, dass man selber merkt, dass das Gegenüber einen so psychisch kann destabilisieren kann, dass man ja, in diverse Krisen kann stürzen kann, obwohl eigentlich nicht per se, obwohl man nicht per se selber psychisch angeschlagen ist. Das führt einfach dazu, dass man so destabilisiert wird von dem Gegenüber.
Das hat bei ihr also sehr tiefe Narben auch hinterlassen. Was raten Sie Betroffenen in so einem Fall, wenn sie dann selber anfangen, so fest unter der Störung vom Partner oder der Partnerin zu leiden?
Also in dem Fall, den Sie beschreiben, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, so als Psychiater wie ich oder Psychologe, Psychologin fragen, ob überhaupt für beide Partner eine Weiterführung in Frage kommt? Oder gibt es eine Möglichkeit oder ist Liebe so weit noch vorhanden oder Zuneigung gegenüber dem Partner, Partnerin, dass sich beide vorstellen können, an sich zu arbeiten und einen Weg gemeinsam zu finden? Das wäre sicher immer erst der erste Schritt, denke ich, wenn man sich das überlegt, wie geht es eigentlich weiter? Wenn aber tatsächlich jetzt, so wie Sie es auch beschrieben haben, so ein großes Leiden da ist, also eigentlich nicht mehr Zuneigung, sondern nur das eigene Leiden im Vordergrund steht, dann geht es wahrscheinlich in erster Linie darum, wie kann eine Trennung gelingen, und dann würde man vermutlich eine Trennungsbegleitung machen? Also wie kann man jemanden unterstützen, jetzt sei es Beratung oder sei es durch Therapie, dass jemand aus seinem eigenen Schwierigkeiten und Leiden rauskommt und sich tatsächlich dann auch abgrenzen kann?
Wie oft kommt es bei Ihnen vor, dass Sie Patientinnen oder Patienten haben, die selber psychische Probleme entwickeln aufgrund von toxischen Beziehungen mit Narzissten oder Narzisstinnen?
Also das ist ein recht häufiges Problem. Ich würde gern aber noch einschränkend dazu sagen, dass natürlich jeder auch seinen Rucksack mitbringt, also den eigenen. Und es ist häufig einfacher zu sagen, es ist eine toxische Beziehung, dann hat man das Problem, das ist auch mal hilfreich natürlich, immer beim 100% beim Gegenüber platziert. Und wenn die Illusion besteht, wenn ich mich vom anderen trenne, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das mag zum großen Teil stimmen, aber gleichzeitig ist ja auch wichtig, was die eigenen Anteile daran sind. Also warum habe ich mir jemanden zum Beispiel ausgesucht oder was habe ich gesucht in dieser Beziehung oder warum habe ich das nicht hinbekommen, meine eigenen Bedürfnisse zu äußern oder warum habe ich mich so eingeschränkt selber oder mich so selbst gefangen in dieser Beziehung. Was ist mein Anteil? Und der ist natürlich viel einfacher zu bearbeiten, wenn man sich überlegt, was kann man selber machen. Das heißt nicht, dass Trennung und dass auch tatsächlich sehr negative Einflüsse vom Partner kommen. Aber ich würde sagen, es wäre wichtig in der Therapie, dass man beide Teile, auch die eigenen, mit anspricht und bearbeiten sollte.
Jetzt haben wir eben eingangs von dem Begriff genannt, wo man so schnell sagt, du bist ein Narzisst, er ist ein Narzisst, meistens in der männlichen Form.
Mhm.
Wie ist das Geschlechterverhältnis? Gibt es mehr männliche Narzissten oder liegt das genauso auch bei Frauen vor?
Ich würde mittlerweile sagen, dass sich das sehr gut verteilt. Und die weibliche Form ist nach wie vor, wenn ich das so sagen darf, noch ein bisschen anders. Wir nennen das dann den vulnerablen Typus, eher narzisstischen Typus oder Modus, wenn Sie so wollen. Also eine Art ist das, wo es nicht so dieses Grandiose, so dieses dickhäutige, arrogante, selbstbewusste, was man häufig so unter Narzissmus versteht, der auch tatsächlich mehrheitlich für diese diagnostischen Kriterien herangezogen wird, sondern auch tatsächlich einen vulnerablen Modus, narzisstischen Modus, der genau die gleichen Eigenschaften hat, die aber eher versteckt sind und die sich am Anfang nicht so zeigen. Und man denkt, das ist dann häufig zurückhaltend oder eher ängstlich, aber Sie können sich vorstellen, dass die Größenideen oder die Schwierigkeiten mit der Empathie auch vorhanden sein können, wenn man sie nicht gerade auf dem Tablett vor sich herträgt, sondern die quasi im Inneren da sind und die Fantasien, die vorhanden sind und der Bezug zu sich selbst und zu anderen, der erst nach und nach dann zum Vorschein kommt. Und da ist nach wie vor unsere Gesellschaft so von der Entwicklung her zu sehen, dass das mehrheitlich noch so bei Frauen zu beobachten ist.
Mhm. Zum Schluss, ist Narzissmus heilbar?
Heilbar ist ja bei uns immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil es eigentlich immer weitergeht. Also auch in der Therapie ist ja nicht wie so ein Beinbruch, der dann zusammenwächst, sondern irgendwie verändern wir uns ja immer, wenn wir über uns nachdenken und an uns arbeiten und bestimmte Sachen versuchen anders zu sehen oder anders zu reagieren oder so. Das heißt, wir nehmen uns ja immer ein Stück mit und insofern würde ich lieber vom behandelbar sprechen. Und wenn wir das machen, würde ich sagen, es ist sehr wohl behandelbar und natürlich nochmal diesen Schweregrad. Das hört sich so ein bisschen plakativ an, aber es ist tatsächlich so, wenn natürlich einige narzisstische Probleme leicht vorhanden sind, dann ist das sehr gut behandelbar, weil natürlich die Störung nicht so stark ausgeprägt ist. Und wenn eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt, vielleicht auch eine antisoziale Störung, der Narzissmus geht ja dann weiter in eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, wo dann auch noch kriminelles, aggressives Verhalten dazukommt, wo die Empathie noch weniger ausgeprägt ist. Bei den Personen muss man sagen, ist tatsächlich die Prognose nicht so gut und die Behandelbarkeit nicht so gut wie bei den leichteren narzisstischen Problemen.
Danke Ihnen vielmals für die Einsichten und das Gespräch, Herr Walter.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Merci.
Wenn du mehr zum Thema erfahren willst, dann findest du auf blick.ch Einsicht ins Leben von einem Mann, der tatsächlich Narzissmus diagnostiziert bekommen hat. Wir verlinken dir den entsprechenden Artikel hier unten in den Shownotes. Mein Name ist Sina Albisetti und ich übergebe das Wort jetzt am Reto Scherer, der euch noch einen Random Fact mit auf den Weg gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Eichhörnchen können ihre Füße drüllen, um besser auf Bäume aufzuklettern.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.